Hallo und herzlich willkommen zur Episode 118 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Und ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Bevor wir mit dem heutigen Gespräch starten, erst einmal eine Nachricht, ein Hinweis in eigener Sache, der mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ich freue mich, euch wieder mal nach Hamburg einladen zu können. Nach einer zweijährigen Pause habe ich endlich wieder eine Einzelausstellung in dieser großartigen Stadt. Und diese Ausstellung wird eröffnet am 5. August um 19 Uhr. Im Kulturforum der GEDOG Hamburg in der langen Reihe, fußläufig vom Bahnhof, mitten in diesem lebendigen, quirligen, vielseitigen Stadtteil St. Georg. Eröffnet wird der Abend von der wunderbaren Autorin Sibylle Hoffmann mit einem Essay, das sie eigens für diesen Anlass verfasst hat. Also nochmal, merkt euch den 5. August vor, bringt um 19 Uhr Neugierde mit. Ich bin gespannt darauf, neue Hörerinnen und Hörer des Atelier Talk Podcasts kennenzulernen oder ein paar wiederzusehen, die schon lange dabei sind. Ich freue mich auf die Begegnungen und die Gespräche und freue mich einfach, euch zu sehen. Nun aber zur heutigen Folge. Die digitale Kunst schwirrt mir schon lange durch den Kopf. Als Thema, als riesiges Fragezeichen, als ein Bereich voller Mythen und Missverständnisse, ein Bereich, den ich irgendwie überhaupt nicht begreife. Aber ich hatte nie so wirklich den Zugang oder eher, sagen wir mal, den inneren Drang, dieses Thema wirklich hier endlich mal anzupacken. Bis ich dann vor einiger Zeit zu Gast war bei einer Vernissage und Zeugin eines wirklich intensiven Gesprächs wurde, dass sich, obwohl eine vollkommen analoge Ausstellung, sich dann plötzlich um die digitale Kunst drehte. Es flogen nach kürzester Zeit richtig die Fetzen. Ich fand das sehr, sehr spannend. Und irgendwie ging es aber da weniger um Argumente als irgendwie um viele Emotionen, um eine Art Ärger, die sich da Luft machte oder vielleicht auch um Frust. Frust über dieses neue, schwer greifbare Kunstding. Kunst, die vielleicht nur vorrangig vorgibt, Kunst zu sein, die vielleicht aber auch droht, so vieles auf den Kopf zu stellen, womit manche wenig Zeit verbringen, aber viel Geld zu machen scheinen. Alles ist irgendwie bunt und schrill, alles nur Effekthascherei, keine Inhalte und so weiter. Das sind die Dinge, die ich da aufgenommen habe. Mitreden konnte ich eigentlich null. Und das war eigentlich auch der Moment, in dem ich wusste, jetzt möchte ich doch wirklich mal genauer hinschauen im Atelier Talk Podcast auf dieses Ding digitale Kunst. Und ich wusste dann auch, wen ich hierzu befragen möchte. Und zwar jemanden, der sich wirklich auskennt. Ich habe dann Matthias Thiel eingeladen. Er ist Art Director bei dem bekannten Künstler Yadigar Assisi, der hier ja auch schon mal zu Gespräch war. Und er ist selbst leidenschaftlicher Sammler digitaler Kunst. Er ist wirklich tief in diese Materie eingestiegen. Er hat sich da richtig reingearbeitet. Ihr werdet das noch hören. Wir sprechen heute über NFTs, über künstliche Intelligenz, über Blockchain, aber vor allem über die Frage, was Kunst im Digitalen überhaupt bedeutet und warum es eigentlich gar nicht auf das Medium ankommt, sondern auf das, was man damit ausdrücken will. Ein spannender Punkt in unserem Gespräch war nämlich, als Matthias sagte, es sei ja eigentlich nur die Wahl der Waffen, ob man jetzt mit Pinsel oder mit Code arbeitet. Und dass der oft beklagte Knopfdruckeffekt bei KI-Bildern eine massive Unterschätzung sei. Denn wirklich gute digitale Kunst braucht, wie jeder andere auch, Zeit, Hingabe und ein geschultes Auge. Was mich besonders angesprochen hat, Matthias Thiel spricht mit viel Herz und Verstand über das Spannungsfeld zwischen Technik und Intuition, über Kontrollverlust als schöpferische Kraft und über seine ganz persönliche Definition von Kunst. Ein irrationaler Output nämlich, etwas, das nicht da sein müsste, aber genau deshalb seinen Platz verdient. Aber ich will überhaupt nicht so viel vorwegnehmen. Ich lade euch ganz herzlich ein, offen zuzuhören und vielleicht ein paar Vorurteile loszulassen. Und lasst euch nicht irritieren, wenn Matthias gleich am Anfang mit ein paar Fachausdrücken um sich wirft. Das wird alles im Laufe des Gesprächs geklärt. Ich verspreche es. Eingestiegen bin ich mit einer, wie ich dachte, Basisfrage. Eine ganz einfache Frage, die dann aber wohl doch nicht ganz so einfach war. Ich wollte von Matthias Thiel gerne wissen, was ist denn nun genau digitale Kunst?
Das ist natürlich jetzt so die Kernfrage, die uns natürlich bis heute beschäftigt. Ich würde natürlich sagen, dass das Kunst ist, die, wie man heute so schön sagt, naja, born digital ist. Aber das ist eine Frage, die, ich glaube, auch noch nicht abschließend geklärt ist, weil wir gerade heutzutage durch Einfluss von immer neuen Medien, vor allen Dingen jetzt KI-Modellen, die ins Spiel kommen, diese Definition immer neu schaffen. Digitale Kunst gibt es ja seit den 60ern. Also mit dem Aufkommen der ersten Computer gab es eigentlich schon Experimente, die dann irgendwann zu digitaler Kunst geführt haben. Und ich glaube, heute verbinden viele digitale Kunst ausschließlich mit dieser NFT-Ära, die ja in den 2010er, 20er Jahren startete.
Aber was heißt das? Heißt das, jedes Foto, das ich mit meinem Handy schieße, wenn ich entscheide, das ist jetzt digitale Kunst, dann ist es digitale Kunst?
Wenn du Künstler bist und digital arbeitest, dann ist das für mich digitale Kunst. So würde ich das sehen. Ja, weil, also es gab ja vor, ich würde sagen, 4, 5 Jahren eben zu dieser Hochphase der NFTs eben auch viele, viele Stimmen, die gesagt haben, wir müssen jetzt traditionell, sage ich mal, in Anführungszeichen, arbeitenden Künstlern, die müssen wir in diese digitale Welt holen. Wir müssen die an Bord holen und wir müssen sie quasi dazu zwingen, digital zu arbeiten oder ihre Arbeiten digital zugänglich zu machen.
Wer hat das gesagt?
Habe ich bei vielen Podiumsdiskussionen, in vielen Podcasts gehört. Da ging es darum, dass man die Künstler, die sich quasi verwehren oder die vielleicht einfach keinen Zugang oder die einfach nicht ganz von sich aus rein digital arbeiten, sondern vielleicht malen, die analoge Fotografie machen, die Grafiken erstellen, die drucken, whatever, dass man die unbedingt in diesen Space reinholen muss. Das war so dieser Konsens vor 4, 5 Jahren. Habe ich immer sehr skeptisch betrachtet. Also ich glaube, heute ist man sich da einig, dass das einfach sinnlos ist, wenn der Künstler also digitale Prozesse, digitale Tools nicht einfach von sich aus nutzt. Wenn du im Jahr 2025 mit Pinsel und Farbe auf der Leinwand arbeiten möchtest, wenn das dein Mittel ist, dann um Gottes Willen bleib dabei. Du musst nicht in diese digitale Welt kommen, weil was heißt es am Ende? Dass natürlich digitale Fotos entstehen von den Arbeiten und dann werden die vielleicht auf einer Blockchain gemintet und dann hast du einen Zugang zu einer digitalen Kopie deiner Arbeit, dann ist es vielleicht ein Vermarktungstool, aber für mich als, ich sag mal, aus Perspektive eines Sammlers, und ich habe vielleicht viele Perspektiven, ist das eher uninteressant.
Zurück zu, was ist digitale Kunst? Ich habe eben gesagt, wenn ich als Künstlerin entscheide, dieses Foto ist Kunst, dann sagst du, das ist Kunst. Das klingt für mich wie in der traditionellen Kunst. Ich zum Beispiel arbeite mit Materialien, ich nähe Tausende von Einzelteilen auf. Reiskörner nehmen wir mal, wenn ich jetzt ein einzelnes Reiskorn aufnähe und sage, das ist Kunst, dann ist es Kunst. Da sehe ich also ganz große Parallelitäten zwischen der traditionellen Art zu arbeiten und Kunst zu definieren und eben jetzt im Digitalbereich. Was ist denn dann für dich der Hauptunterschied zwischen, ich nenne es jetzt einfach mal traditioneller Kunst und digitaler Kunst? Gibt es da Kernunterschiede?
Also grundsätzlich würde ich behaupten, da gibt es gar keinen Unterschied. Es ist am Ende nur die Wahl der Waffen. Ja, also wählst du Pinsel und Farbe und Pigmente oder wählst du analoge Fotografie oder wählst du Computer, Code als Arbeitsmittel, was ja relativ, ich sag mal, ja, gab es eben schon in den 60ern, aber relativ neu ist in der Kunstwelt. Ja, der irrationale Output oder nenn es wie du willst, den Künstler schaffen, der ist für mich völlig unabhängig von der Wahl der Waffen. Ja.
Der Waffen oder der Medien, okay.
Naja, ist jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber im Grunde meinen wir das Gleiche.
Ja. Eine Frage, also.
Ich kann das ja nochmal ergänzen. Ich finde das schon wichtig, weil diese Frage also in meiner Welt relativ häufig aufkommt, dass das, ich weiß nicht, wie kann ich das anders sagen? Da wird so eine harte Grenze gezogen, weißt du? Dass jetzt digitale Kunst was Neues wäre und die wäre anders. Es ist natürlich, liegt daran, dass man das, dass der Zugang schwer ist, weil es kompliziert ist. Also ich kenne genug Künstler, die waren vorher, die haben halt in großen Companies gearbeitet und die hatten es schwer. Das sind dann, waren dann vielleicht kreative Coder und die haben einfach mit Aufkommen von Blockchains und NFT-Technologie überhaupt erstmal einen Weg gefunden, um ihre Kunst vermarktbar zu machen, um sie überhaupt handelbar zu machen. Das war ja vorher die große Hürde. Ja, deswegen ist ja immer, wenn digitale Kunst überhaupt verkauft werden konnte, dann ist sie eben physisch gemacht worden. Sie ist dann gedruckt worden. Sie ist dann quasi in Form von, ich sag mal, einem ganzen Computer oder einem Screen mit einem Videorekorder wie in den 70ern, 80ern als Objekt quasi verkauft worden. Ja. Aber reine digitale Kunst, eben weil sie natürlich bis dato immer kopierbar war. Und die Kopie ist ja in dieser Welt keine Kopie, sondern sie ist immer eins zu eins Abbild des Originals. Du kannst es nicht vom Original unterscheiden. Ja, jetzt kann man damit leben oder nicht, aber die Blockchain-Technologie hat zumindest dafür gesorgt, dass man über diesen Umweg eines NFTs Kunst einzigartig machen kann, digitalen Output einzigartig machen kann.
Jetzt muss ich überlegen, in welche Richtung ich gehe, weil mich das natürlich total interessiert. Wie kann das gehen? Wie kannst du es einzigartig machen? Aber ich möchte, glaube ich, doch einmal zurück zu dem, was du eben gesagt hast. Du hast so im Nebensatz gesagt, es ist so schwierig, weil es so schwer zugänglich ist. Und deswegen schreckt es manche ab. Und da möchte ich tatsächlich widersprechen. Die Kritik, die ich höre, das ist dann häufig genau das Gegenteil. Das ist ja so einfach. Du brauchst ja nur so eine Software, der sagst du irgendwas und dann macht die das alles für dich. Du hast ja kaum noch einen Eigenanteil. Das erinnert mich dann oft so ein bisschen an die Fotografie früher, als die aufkam und dann hieß es auch erst, das ist ja keine Kunst. Die Maschine macht ja alles. Das sehen wir heute anders. Aber ist das Argument so falsch in Bezug auf digitale Kunst?
Also für mich persönlich schon, weil natürlich kannst du mittlerweile per Knopfdruck, also wenn du das Beispiel der Fotografie hernimmst, dann kannst du das natürlich vergleichen mit, ich sag mal, generativen KI-Modellen, die per, ich sag mal, fast Knopfdruck, per Prompt über einen kurzen Satz, über einen halben Satz dir Bilder generieren. Ja? Natürlich. Aber gehen wir mal zurück in die 80er Jahre, als vermehrt Computer als Arbeitsmittel auftauchten. Ich glaube, dass das Klischee mindestens so alt ist, dass man per Knopfdruck etwas erschaffen kann, nur weil da ein Computer dahinter steht. Und das ist ja de facto nicht so. Also ich glaube, in vielen Bereichen heutzutage kannst du per Knopfdruck etwas erzeugen, aber das ist ja nicht automatisch Kunst. Ja, also die Frage nach, was ist Kunst, was ist nicht Kunst, die stellt sich ja erst danach. Und das, was, glaube ich, was du meinst und was vielleicht viele deiner Freunde, Bekannten und so weiter meinen, mit diesem Knopfdruck oder diesem Prompt in Bezug auf KIs. Ich kenne zum Beispiel Künstler, die zehntausende Bilder generiert haben, um dann genau auszuwählen, was ist jetzt mein Werk, was ist meine Arbeit. Ja, und ich glaube, selbst da ist schon ein großer Unterschied zu dieser Aussage. Ja, weil ich glaube, dass diese Arbeit bei, ich glaube, ernstzunehmenden Künstlern also dramatisch, massiv unterschätzt wird, wie viel Zeit die investieren müssen, um das zu generieren, was du am Ende siehst und in der Galerie hängt. Ich glaube, das ist zweischneidig, ne? Also der Zugang bei KI-Modellen ist mittlerweile einfach, natürlich. Aber wenn ich von anderen Bereichen in dieser digitalen Kunst rede, nehmen wir mal Generative Art, da muss jemand coden können, da muss jemand wissen, was er tut. Da werden ganze Editionen erstellt auf einer Grundlage eines Codes. Und diesen Zugang, den hat natürlich vielleicht nicht jeder. Also sich eine Leinwand zu kaufen, Farben, Pinsel, dann hast du, also diese Schwelle ist weitaus niedriger. Ja? Deswegen sage ich eben auch, die Wahl der Waffen interessiert mich eigentlich nicht. Wenn du eine Ausbildung als Programmierer hast und plötzlich merkst, du musst diesen Lebensweg des Künstlers wählen und das ist dein Tool, mit dem du dich ausdrücken kannst. Wunderbar. Ja, also ich würde auch einem Programmierer nicht empfehlen, du musst unbedingt dir jetzt auch nochmal eine Leinwand kaufen und Ölfarbe und du musst lernen, wie man in Öl malt. Das würde auch keiner tun. Und das würde ich auch eben jemandem, der einen Output hat, der rein physisch ist, auch nicht empfehlen. Du musst jetzt coden lernen. Ja?
Lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen, bitte. Ich möchte gerne dich ein bisschen kennenlernen, also deinen Zugang zur digitalen Kunst. Was genau fasziniert dich ganz persönlich daran Und wie bist du dazu gekommen?
Ich fange mal an, wie ich dazu gekommen bin. Und ich glaube, der Weg, vielleicht viele können es nicht mehr hören, der ist wahrscheinlich sehr klassisch, den hört man immer wieder. Natürlich ist man, ich sag mal, 18, 19, 20 oder sogar vielleicht schon früher mit dem Begriff der Blockchain in Berührung gekommen. Man hat es mal gehört, hat sich vielleicht eingelesen, aber es war sehr, sehr komplex. Ich muss sagen, es hat mich eigentlich bis zur Hochphase der digitalen Kunst wenig interessiert.
Erklärst du es kurz denen, die es nicht kennen?
Für viele war so ein Meilenstein natürlich diese Beeple-Auktion, und das meine ich eben, das hört man immer wieder. Aber es war eben für mich so ein Schlüsselmoment. 2021, es gibt ja, also Mike Winkelmann, der Künstler mit bürgerlichem Namen Mike Winkelmann, Beeple, die Auktion, ich glaube, war es Sotheby's oder Christie's, weiß ich gar nicht mehr genau. 69 Millionen Dollar, US-Dollar für ein NFT, für ein JPEG. Und er hat ja vorher schon, also lange als digitaler Künstler gearbeitet, also sein Everydays-Projekt, der hat quasi generiert digitale Arbeiten, und zwar jeden Tag eine neue Arbeit. Und er hat aus dieser Arbeit ein Gesamtwerk geschaffen, nämlich nach genau 5000 Tagen. Und es hieß Everydays, the first 5000 Days. Und das ist eben versteigert worden für 69 Millionen US-Dollar. Und plötzlich haben sich natürlich viele, viele Leute mit diesem Phänomen beschäftigt. Für mich war es eben auch ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, okay, jetzt musst du dich tatsächlich mal mit NFTs befassen. Und dann merkt man relativ schnell, dass, also das war ein Werk, das war auf der Ethereum-Blockchain gemintet. Wenn man die Ethereum-Blockchain verstehen möchte, muss man Blockchains generell verstehen. Also ich musste quasi mich zurückarbeiten zur Mutter aller Blockchains, nämlich Bitcoin. Also musste ich mich erstmal lange mit Bitcoin beschäftigen und wie diese Blockchain funktioniert und was die Idee dahinter ist. Um dann wieder irgendwann nach wochenlanger Arbeit mich zu den NFTs zurückzuhangeln, und habe dann gemerkt, selbst das, also die Technologie dahinter einigermaßen zu verstehen, hilft mir immer noch nicht weiter. Ich muss eigentlich, um diesen ganzen Space zu verstehen, möglichst viele Positionen einnehmen. Ich hatte damals, also habe ich immer noch einen guten Freund, der mir gesagt hat, okay, fang noch mal an, sammel doch mal, versuch mal auch was zu traden, was ich nie gemacht habe. Aber ich habe festgestellt, okay, ich muss erst mal Sammler werden, um das zu verstehen. Und das war für mich sogar der Auftakt, überhaupt Kunst zu sammeln. Ich bin also über den Umweg der digitalen Kunst, wenn man so will, überhaupt zum Sammler geworden. Und habe dann also meine ersten Wallets angelegt, dazu kommen wir gleich noch, und habe also völlig hilflos, muss man sagen, NFTs zum kleinen Preis gesammelt. Ja, und dann wurde die Sammlung größer. Ich habe es ausgeweitet auf verschiedene Blockchains, die großen Bekannten natürlich. Aber selbst auf Thesos kann man wunderbar kleine Arbeiten sammeln für wenig Geld, und baut sich da eine kleine Sammlung auf.
Und du hast einfach ausgewählt nach Gefallen. Auch das finde ich schön. Und das ist Frage 1 und Frage 2, wenn du sagst, für kleines Geld, was kostet denn sowas?
Ich glaube, das ist der Punkt. Der größte Vorteil in diesem Space ist natürlich auch der größte Nachteil. Das weiß ich mittlerweile. Also ich war damals natürlich fasziniert davon, dass ein Künstler in Brasilien eine Arbeit mintet, also so nennt man den Vorgang, wenn diese Arbeit quasi tatsächlich in die Blockchain eingeschrieben wird, also dann existiert sie. Da gibt es eben den Künstler als Urheber, und quasi ab Sekunde null kann diese Arbeit gehandelt werden, auf diversen Plattformen digital gehandelt werden. Ich kann sie also direkt kaufen. Ich muss nicht in eine Galerie gehen. Ich habe keinen Mittelsmann und keine Mittelsfrau, die noch mitverdient, maximal vielleicht die Plattform. Und ich kann quasi ab der ersten Sekunde diese Arbeit kaufen. Ich kann sie erwerben, obwohl der Künstler in Brasilien sitzt. Ja. Und ich habe über die Jahre festgestellt, dass mir das, also, oder anders gesagt, über die Jahre ist es mir persönlich immer wichtiger geworden, dann doch Zugang zu diesen Künstlern zu haben, die Künstler kennenzulernen. Also ganz klassisches Modell eigentlich, dass natürlich jeder Sammler gerne über den Galeristen, über Vernissagen, Open Studios, whatever, Zugang zu den Künstlern sucht, die er gerne sammelt. Und so hat sich das für mich von, also ich sag mal, mehreren hundert NFTs, die ich teilweise pro Monat gesammelt habe, jetzt reduziert hat auf, ich würde mal sagen, 10 bis maximal 15 Künstler, wo ich jetzt mittlerweile, also nach 5 Jahren, sehr, sehr ausgewählt und sehr Also auch eben aufgrund des persönlichen Kontakts zu den Künstlern sehr ausgewählt sammle.
Nach deinem Geschmack, ja, was dir persönlich gefällt.
Also so fing es an, würde ich sagen. Und da, das kann ich, glaube ich, so ehrlich sagen. Ich war da hilflos und ich glaube, viele waren hilflos. Und mir sind aber viele Aspekte dabei bewusst geworden, nämlich nicht einfach nur, natürlich geht es um persönlichen Geschmack. Das ist auch völlig legitim, weil letztendlich ist es ja einerseits immer ein Feedback für den Künstler, egal wie klein der Betrag ist. Also ich habe so wunderbare Rückmeldungen bekommen über Twitter damals, per E-Mail oder auf Instagram, wie auch immer, wo sich Künstler bedankt haben, dass du eine Arbeit für 4 € gekauft hast oder 5 € oder 20 €. Ja, und das ist ja, das darf man nicht unterschätzen, das weiß ich mittlerweile. Das ist für jeden Künstler, egal wie klein diese Arbeit ist, immer ein Feedback. Und Feedback bedeutet, dass da jemand weitermacht. Ja, im schlimmsten Fall ist ja fehlendes Feedback eben das Urteil, dass Künstler aufhören zu arbeiten oder sich selbst aufgeben oder wie auch immer. Und das ist natürlich, je kleiner der Preis ist, da ist natürlich so Tezos als Blockchain für mich so das Mittel der Wahl, desto mehr sammelt man, desto mehr Feedback gibt man. Also das ist ein Aspekt, den würde ich nicht unterschätzen aus Sicht des Sammlers. Was war die Frage?
Ich glaube, du hast beide Fragen beantwortet.
Ich wollte eigentlich noch auf einen anderen Punkt hinaus, aber der ist mir
Du
leider.
wolltest auf. Dann machen wir einfach weiter, weil du hast so ein paar Sachen gesagt, die schon wieder Fragezeichen aufwerfen. Du musst dir vorstellen, wir reden hier oder du redest hier mit jemandem, der sich überhaupt nicht auskennt. Und ich glaube, dass auch viele in der Zuhörerschaft die Basis brauchen erstmal. Wenn du jetzt also sagst, die haben das in die Blockchain eingespeist oder gemintet, wie du sagst. Vorhin hatte ich ja gefragt, kann jedes Foto, das ich mache, auf dem Handy mal kurz, wenn ich Künstlerin bin, Kunst sein? Und du sagtest ja. Jetzt höre ich aber, ich muss es in irgendeine Blockchain einspeisen. Heißt es, wenn ich also mein Handyfoto an dich weiterschicke über WhatsApp oder weiß der Himmel und sage, hier, das ist meine Kunst, bitteschön, dann ist es aber noch nicht richtige digitale Kunst, weil es nicht über die Blockchain läuft.
Ich würde immer sagen, wenn du Künstler, Künstlerin bist und das deine Arbeit ist, dann ist es in jedem Fall digitale Kunst.
Aber welche Rolle spielt dann die Blockchain?
Die Rolle ist relativ klar zu sagen. Die Rolle ist eben, dass diese Arbeit, weil sie eben digital zur Verfügung steht, natürlich mittels Blockchain einzigartig gemacht werden kann. Das heißt, der Künstler kann definieren, ist es ein Unikat, ein One-of-One oder ist es eine Edition von 100, 200.000, wie auch immer. Und dann wird auch nur diese Menge gehandelt. Ja, und das ist der wesentliche Aspekt. Das ist die Erfindung der Blockchain. Ja, deswegen sage ich, es ist irgendwie am Ende ein Umweg, weil es gibt einen Eintrag in der Blockchain, der sagt, Künstler XY hat an diesem Tag, es ist auch immer ein Zeitstempel, ganz wichtig, an diesem Tag zu dieser Uhrzeit diese Arbeit gemintet, geprägt. Ja, also das kommt ja so aus der Münzprägung. Also das ist der Moment, in dem dieses Kunstwerk auf der Blockchain entsteht. Dieser Eintrag ist in Beton gegossen, der ist nicht mehr widerrufbar
Also
durch die
das ist
Blockchain.
wie meine Signatur auf dem Bild, ist das dann, das schützt meine Arbeit, das ist urheberrechtlich dann einzigartig zuordnenbar. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Was sind
Wenn
denn
du ein
dann?
Ölgemälde malst, hast du natürlich ein Unikat geschaffen. Wenn du daraus eine Printedition machst, hast du daraus eine Edition geschaffen. Die sieht genauso aus, aber es gibt eben dann auf Papier vielleicht 100 Exemplare davon, handsigniert und so weiter. Ja, und das passiert in der digitalen Welt genauso. Du musst es eben über den Umweg der Blockchain definieren. Ja, weil sonst wäre natürlich, wie du sagst, das Kunstwerk, das ich per WhatsApp verschicke, kann ich an unendlich viele Leute schicken. So, und damit wird es für Sammler relativ unattraktiv, weil es jeder haben kann und es kann jeder kopieren und es gibt unendlich viele Exemplare. Aber wenn die Blockchain definiert, es gibt nur 50 davon, dann ist es natürlich limitiert.
Das sehe ich dann aber, wenn ich in die Tiefen der Datei gehe, weil theoretisch könntest du mir das ja dein Werk, also screenshotten und zuschicken und sagen, hier, guck mal, was ich gerade gekauft habe. Dann habe ich einen Screenshot davon, der dann aber auf den ersten Blick nicht unterscheidbar ist von dem, in Anführungsstrichen, Original. Verstehe ich das richtig?
Es ist natürlich über die Blockchain definiert, aber du siehst es auf den Marktplätzen, also nehmen wir mal zum Beispiel OpenSea, du gehst auf das Profil des Künstlers und du siehst, okay, diese Arbeit gibt es nur einmal oder 50 Mal. Du siehst die ganze Provenienz, also siehst, wann ist es entstanden, wer war der Erstbesitzer, der Zweitbesitzer und so weiter. Und dann kannst du es entweder kaufen, wenn es als Angebot verfügbar ist, oder du kannst eben auch ein Angebot abgeben. Das muss aber nicht heißen, dass das dann jemand auch akzeptiert. Ja, also das ist im Prinzip ein Marktplatz für Kunst. Aber da siehst du ganz genau, wie viele Editionen gibt es davon? Oder ist es womöglich ein One-of-One?
Verstehe, dann das sind also die, genau, die Marktplätze. Davon gibt es sicherlich mehrere. Nenn mal so zwei, drei berühmte, bekannte.
Es kommt jetzt darauf an, von welcher Blockchain wir reden, aber im Grunde, ja, also OpenSea ist ganz groß und ich finde bei Tezos zum Beispiel Object.com.
Okay. Ich muss dann auf diese Plattform gehen, um das alles zu sehen und zu erwerben oder auch wieder zu verkaufen. Das habe ich verstanden. Aber um diese Kunstwerke anzuschauen, brauchst du ja ein digitales Gerät. In dem Augenblick, in dem ich ein digitales Gerät benutze, kann ich das, was ich mir da angucke, auch screenshotten und kann es dir dann weiterschicken. Wie merke ich, dass es nicht das Original ist? Verstehst du? Die Frage ist wahrscheinlich so banal, dass du sie nicht gut nachvollziehen kannst. Weil wir ganz auf ganz anderen Ebenen uns bewegen, das merke ich.
Ich verstehe schon. Der Zugang zur Blockchain und zu deinen Assets, also das können jetzt Coins sein, also Kryptowährung oder natürlich NFTs, Kunstwerke, ist natürlich immer ein Wallet. Und du legst dir quasi je nach Chain oder es gibt auch Multi-Chain-Wallets, legst du dir ein sogenanntes Wallet an. Das ist eigentlich nur ja, der Zugang zu deinen Assets. Das hätte ich, wenn wir uns jetzt getroffen hätten in Hamburg, hätte ich das mit dir sogar vorher gemacht, dass wir für dich ein Wallet anlegen. Nehmen wir mal das bekannteste, zum Beispiel MetaMask, und dann hätte ich dir auch ein NFT schicken können. Also du brauchst diesen Zugang dazu. Ja, du kannst es natürlich auch online auf den Plattformen sehen, aber das ist tatsächlich dann verbunden mit deiner Wallet. Und dann siehst du deine Arbeiten.
Sehr spannend.
Wenn
Das
du mir einen Screenshot schickst, dann ist das schön, aber zeig mir dein Wallet. Ja.
müssen wir unbedingt noch nachholen, lieber Matthias. Nächste Frage, die wahrscheinlich sofort zeigt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Was ist denn dann genau ein NFT?
Ich versuche das kann man natürlich leicht googeln oder auch ChatGPT fragen. Ich versuche es mal sehr kurz und knapp zu erklären. Ein NFT ist ein Token, da gibt es viele, viele Vergleiche, also wie eine Wertmarke. Also NFT heißt letztendlich nur Non-Fungible Token, also ein Token, der nicht austauschbar ist. Und das Beispiel, das man eigentlich überall sieht, und das kann ich jetzt gerne nochmal zitieren, ist natürlich, kann man gut vergleichen mit Geldscheinen. Ich kann dir einen 5-Euro-Schein geben, du gibst mir einen anderen zurück. Letztendlich ist es für uns beide uninteressant, ob ich den Originalen zurückbekomme oder nicht. Der Unterschied bei einem NFT, bei einem Non-Fungible Token, ist letztendlich nur der, dass der tatsächlich einzigartig ist. Ja, es ist kein Krypto-Coin auf einer Blockchain, sondern ein NFT, ein Non-Fungible Token. Das hatten wir schon. Es geht eben dabei um diese Einzigartigkeit.
So, und was sind dann diese merkwürdigen Anfragen, die man dann andauernd über Instagram bekommt?
Ja, ich bekomme die nicht, weil ich kein Künstler bin, aber ich kann es mir einigermaßen vorstellen. Ich bezweifle, dass die seriös sind. Und ich glaube auch, dass wir,
Ja.
das meinte ich ja eingangs, dass du letztendlich, natürlich kannst du aus allem, aus tatsächlich wirklich allem, ein NFT machen. Es ist am Ende auch nur eine Vereinbarung, weil das NFT ist Code am Ende. Es ist ein Blockchain-Eintrag, der sagt, dieses Kunstwerk oder dieses Bild oder dieses Dokument oder dieses Soundfile oder whatever gehört Person XY. Und ist an diesem Tag gemintet worden. So, und in der Regel zeigen diese Einträge auf eine Plattform, ein NFT-Marketplace zum Beispiel. Und da liegt dann tatsächlich das File, also ein Videofile oder ein JPEG oder ein TIFF oder whatever. Wenn es ist eben das Problem bei der Geschichte, dass wenn dieser Marketplace nicht mehr existiert, wenn dieses File nicht mehr existiert, dann bleibt dieser Blockchain-Eintrag natürlich. Aber du kannst deine Arbeit nicht mehr sehen. Ja, das ist so ein bisschen die Kritik dabei. Die Blockchain ist, also diese Blockchain-Einträge sind sehr, sehr beschränkt, was die Datengröße angeht. Da würden wir dann zu Generative Art kommen, weil das ist für mich ein sehr spannender Aspekt, wo kreative Coder diese Blockchain-Einträge tatsächlich als Kunstwerk nutzen. Also der Code ist so klein, dass die komplette Arbeit in diesem Eintrag steckt. Das heißt, die brauchen nicht mehr diesen Verweis auf eine Plattform, wo am Ende doch nur ein MP4-File liegt, sondern das ist tatsächlich in der Blockchain für alle Zeiten eingeschrieben. Das ist also im Grunde nicht löschbar. Das finde ich also, das ist tatsächlich neu und das finde ich sehr, sehr spannend.
Wenn du sagst, es ist neu, wie neu ist sowas?
Tja, erwischt, ja. Wie lange gibt es Generative Art? Ich glaube, also schon seit frühester Phase der Ethereum-Blockchain. Also ich würde sagen, seit 2013, 14. Kann ich mich gerade nicht festlegen, müsste ich nochmal nachschauen.
Und was bedeutet das, wenn du jetzt diese Kunst kaufst? Du hast es dann ja auf dem Handy, hast du den Zugang auf deinem PC. Normalerweise kaufe ich mir ja Kunst, um sie zu genießen. Ich habe sie an der Wand hängen, ich gehe dran vorbei, ich setze mich davor, wenn ich mein Frühstücksei löffle. Was mache ich denn mit digitaler Kunst? Mache ich dann mein digitales Gerät an und blättere durch oder?
Ist eine wunderbare Frage, weil die hat mich, also die beschäftigt mich seit vielen Jahren, weil das war tatsächlich auch meine Erfahrung. Du hast am Ende Wallets, viele, viele Blockchains, viele Wallets, hunderte von Kunstwerken und der Zugang dazu ist natürlich rein digital. Du hast halt dein Device, du hast dein Telefon oder dein Rechner, kannst dir das anschauen. Ich bin so ein bisschen müde geworden, mir das auch zu Hause auf, ja, auf einem 16 zu 9 Fernsehgerät laufen zu lassen, viele Kunstwerke. Sind jetzt nicht, ich sag mal, wie eine Webseite responsive. Das passiert oft nur bei Generative Art. Wenn du also Arbeiten hast, die sich nicht anpassen an diese Screengröße, das sieht alles nicht sehr schön aus. Und du hast recht, das war eben genau mein Problem damit. Also vielleicht nicht bei allen Arbeiten, aber wenn ich wirklich, wirklich gehuckt bin, wenn ich wirklich eine Arbeit liebe, die bei mir irgendetwas auffüllt, dann will ich die jeden Tag um mich haben, wie ein Gemälde, wie eine Fotografie, die an der Wand hängt. Und sie erfüllt mich jeden Tag mit Freude und ich will sie jeden Tag sehen. Und das passiert bei digitaler Kunst über Umwege. Und ich würde sagen, das ist also eine Tendenz, die gerade läuft. Also ich würde behaupten, dass wir aktuell sehen, wie diese rein digitale Welt dann doch mit dieser physischen Welt ja, sich also irgendwie verschmilzt. Weil ich sehe tatsächlich immer mehr Output von rein digital arbeitenden Künstlern, der physisch ist, der also dann doch geplottet ist, der auf vielleicht eigenständigen kleinen Devices über so einen Raspberry Pi oder whatever kann ich mir an die Wand hängen. Und es ist dann doch wieder eine Verschmelzung von digitaler Arbeit mit einem Objekt. Weil eben diese Not und dieses Gefühl, das du da äußerst, haben ja viele Sammler. Ja? Du willst das um dich haben. Das ist die Problematik dabei. Jetzt kann man sagen, es gibt bestimmt viele Hardliner, denen das egal ist. Für mich, also eben auch aus der Perspektive eines kleinen Sammlers, ist es nicht egal. Ich möchte gewisse Arbeiten eben um mich haben. Ich habe sogar angefangen, teilweise Arbeiten auf kleinen Geräten, eben so die angesprochenen Raspberry Pis, zu installieren und mir an die Wand zu hängen. Und ich kann sie laufen lassen, wann immer ich möchte.
Was ist das für ein Gerät?
Also ein Raspberry Pi zum Beispiel ist ein ganz, ganz kleiner Rechner, super klein, passt in jede Hosentasche. Dann kannst du so einen kleinen Screen dazu setzen und dann läuft es da. Nochmal, ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil mir bewusst geworden ist, eben weil ich, und ich komme da zurück zum Anfang, ich habe ja, um diesen Space zu verstehen, diverse Positionen eingenommen. Und nur eine davon war, selber Sammler zu sein. Und dann verstehst du nämlich diese Perspektive, dass du nach 2, 3 Jahren des, ich sag mal, Hardcore-Sammelns, mehrere hunderttausende NFTs, dass du dann eben doch dir die Frage stellst, wie kann ich sie denn jeden Tag um mich haben? Und ich glaube, der Aspekt, der ist sehr, sehr wichtig und der ist eben auch wichtig, um, ich sag mal, klassische Sammler, die nicht immer zwangsläufig desinteressiert sind oder mit digitaler Kunst gar nichts anfangen können. Aber da ist eine Hürde eben da. Und viele wollen es nicht. Viele wollen nicht einfach nur Kunst. Sie sind vielleicht daran gewöhnt, kaufen seit Jahren, Jahrzehnten Malerei und so weiter und hängen die an ihre Wände. Und plötzlich hast du digitale Kunst, so spannend sie vielleicht ist, aber du kannst sie nicht um dich haben. Und das ist ein Problem. Das ist einfach eine Hürde. Und diese Hürde, die wird, glaube ich, das ist so mein Gefühl, die wird gerade abgebaut, mehr und mehr. Viele Künstler haben verstanden, auch wenn ich rein digital arbeite und sonst niemals einen Pinsel und Farbe in die Hand nehmen würde, wenn ich physischen Output generiere, wie auch immer der ist, dann habe ich viel besseren Zugang zu Sammlern, zu klassischen Sammlern. Und ich glaube, wir sind alle klassische Sammler. Die wenigsten sind am Ende happy damit, sich ihre digitalen Arbeiten rein digital anzuschauen auf einem Telefon. Ja. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen, ich sag mal, so Tradern oder so Art-Flippern zu, ich sag mal, ganz klassischen Sammlern. Und irgendwie bin ich auch dazu geworden. Das ist vielleicht eher eine romantische Vorstellung, aber ich kann es nicht anders sagen. Wenn ich Kunst habe und gesammelt habe, die mir gehört, dann will ich sie um mich haben. Und dann muss ich einen Weg finden, wie ich sie um mich haben kann.
Ich hatte vor ein paar Episoden Ju Schnee zu Besuch hier, die im Prinzip einen anderen, also sie macht es genau andersherum. Sie malt ganz traditionell in Öl große Gemälde und mit Virtual Reality kannst du die dann zum Bewegen erwecken. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Weg, weil du erstmal die traditionellen Sammler ansprichst, die dann eben noch eine zweite Ebene betreten. Du hast gesagt, das ist gerade so ein Trend in der digitalen Kunst. Das wollte ich dich auch gerne fragen. Siehst du in der Kunst selbst immer wieder Trends? Setzt sich da etwas durch? Gibt es vielleicht gesellschaftskritische Themen, die immer wieder auftreten, genauso wie in der anderen Kunst? Oder
Ich würde ungern über Trends reden. Also ich könnte vielleicht mal darüber reden, was für mich Kunst ist. Diese Frage wird ja viel zu selten gestellt und wenn dann den falschen Leuten, habe ich so das Gefühl. Weil warum sammelt man? Weil, oder anders angefangen, ich glaube, für mich persönlich, ich glaube, dass Kunst irrationaler Output ist. Ich kann es nicht anders erklären, ist vielleicht kein schöner Begriff, aber es sind Dinge, und das finde ich wiederum sehr romantisch, die. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind doch Dinge, die ohne erkennbaren Zweck erstellt wurden von jemandem, der das eigentlich nur für sich tut. Also es sind Dinge, die eigentlich nicht hier sein sollten. Und das, deswegen sage ich, ich habe da eine sehr romantische Ansicht. Und das ist für mich das Interessante dabei. Also am Ende, und das habe ich eben auch durch Sammeln gelernt, sammelst du nicht nur die Arbeit, sondern wenn du es schaffst, den Zugang zum Künstler herzustellen, eine persönliche Beziehung aufzubauen, vielleicht den Lebenspartner, die Familie, die Kinder und die ganze Biografie kennenzulernen. Und wenn das passt, dann sammelst du letztendlich irgendwie diesen Menschen, also weil dich dieser Mensch interessiert. Und dieser Output, der war vielleicht der Einstieg. Aber wenn eins von beiden nicht passt, dann wirst du aufhören zu sammeln. Und das ist eben für mich jetzt persönlich die große Erkenntnis nach mehreren Jahren des Sammelns, dass wenn ich den Zugang zu den Künstlern bekomme, dann interessiert mich ihre Geschichte, ihre Biografie und das, was sie da tun und aus welchen Gründen sie es tun. Das ist sehr individuell und deswegen, ich stelle die Frage zwar auch immer wieder, aber ich mag es eigentlich nicht, wenn man einen Künstler fragt, was willst du damit sagen? Ich würde behaupten, der Künstler will dir damit gar nichts sagen. Der Künstler muss etwas tun, weil er in sich irgendeine Lücke damit auffüllt. Und er hat diesen Weg gewählt und diesen Weg gefunden. Und das ist doch der größte Zufall in der Geschichte, finde ich, dass jemand, der etwas nur für sich tut und bei 8 Milliarden Menschen jemand in eine Galerie läuft, und ein Bild sieht, das auf gar keinen Fall für ihn bestimmt war, sondern nur für den, der es erschaffen hat. Und es aber bei dir eine Lücke auffüllt, dass du es unbedingt haben musst, dass es unbedingt, um dich haben musst, jeden Tag sehen musst. Das ist für mich der größte Zufall der Geschichte. Und das passiert aber jeden Tag. Und das finde ich wundersam und das finde ich romantisch und das ist heilsam für beide Seiten. Und das interessiert mich an der Kunst. Und ich glaube, Trends interessieren mich da nicht. Mich hat, klar, diese digitale Kunstwelt hat mich interessiert, weil sie also durch diesen Impact, weil sie plötzlich so massiv in allen Medien war und weil es mich natürlich auch als Menschen, der auch in dieser digitalen Zeit aufgewachsen ist, vielleicht mehr interessiert als analoge Fotografie. Aber am Ende würde ich sagen, ist für mich diese Person dahinter das Wichtigste und die Geschichte. Warum tut er das, was er tut, wenn man es überhaupt ergründen kann?
Ich finde das sehr schön, wie du das beschrieben hast. Ich stimme dir in vielen Punkten zu, nicht in allen. Und bei der digitalen Kunst frage ich mich aber gleich, haben die Künstlerinnen und Künstler den gleichen Impuls, wie du es gerade beschreibst, oder ist da auch ganz viel einfach Freude am Spiel mit der Technik, mit der Software, ausprobieren, in Farben schwelgen, in Formen schwelgen? Naja, gut, das habe ich vielleicht auch, wenn ich mit Acrylfarbe oder in Öl arbeite. Klar, da ist dann doch wieder kein Unterschied wahrscheinlich, ne?
Ich würde behaupten, den gibt es. Kaum, ja. Also du siehst, wenn du in Aquarell malst, dann passieren ja viele Dinge, die du nicht unter Kontrolle hast. Und jede Sekunde, in der diese Farbe fließt, passiert etwas, das wiederum eine Rückkopplung ist und du reagierst darauf und es führt dich woanders hin. Das ist ja unplanbar, ob das jetzt in Öl oder Aquarell ist. Und ich glaube, dass es bei Arbeiten mit KI-Modellen genauso der Fall ist. Du musst durch Hunderte, durch Tausende generierte Bilder dich durcharbeiten und jeder einzelne Output, da gibt es eben viele, viele Dinge, die du nicht kontrolliert hast. Die führen dich auf irgendeinen Pfad, den hättest du vorher niemals definieren können. Und genauso ist es, glaube ich, bei Generative Art, bei einem Code, den du erstellst. Du denkst nicht an alles und da passieren Dinge, die waren nicht geplant und plötzlich fühlen sie dich wohin. Und dieses Spielen damit ist doch, glaube ich, das war schon immer da. Also das finde ich, also ist jetzt überhaupt kein, für mich persönlich überhaupt kein Unterschied. Ja, also diese kleinen Zufälle, dieser Kontrollverlust, den wir da zwangsläufig haben, der ist doch das Momentum. Also in diesen Grenzbereichen da entsteht doch Kunst.
Das überhaupt, das ganze Gespräch über bin ich erstaunt, wie wenig sich die digitale Kunst anscheinend doch von der, was ich vorhin traditionelle Kunst genannt habe, unterscheidet. Ich habe gedacht, ich tauche heute mit dir ein in eine komplett neue Welt. Und in jedem Bereich, den wir bis jetzt berühren, merke ich immer mehr Parallelen. Das ist so spannend, Matthias.
Wenn man diese eine Hürde erstmal genommen hat, sich vielleicht oberflächlich, ich glaube mittlerweile vor 5 Jahren musste ich mir ziemlich viele seltsame Videos anschauen und Texte lesen, um grundsätzlich zu verstehen, was ist eine Blockchain, wie funktioniert sie, wie können NFTs entstehen. Ich glaube, heute fragt ChatGPT und das kann man sich ziemlich gut zusammenfassen lassen und eine sehr gute Anleitung geben lassen. Ich möchte mein erstes NFT kaufen, ich möchte einen Wallet anlegen. Und dann komme ich da sehr schnell durch. Diese eine Hürde muss man schon nehmen, das ist richtig. Ja. Aber ich glaube, dass sie mittlerweile jetzt vielleicht nicht viel, viel größer ist, als in einen Künstlerbedarf zu gehen, sich eine Leinwand zu kaufen, Ölfarbe auszuwählen, Pinsel auszuwählen und damit zu Hause anzufangen. Ja, das ist jetzt natürlich der Vergleich, der hinkt ein bisschen, weil das eine ist Kunst, das andere ist vielleicht Sammeln. Aber das stimmt, das müsste ich ja nicht anders vergleichen.
Wie ist denn das, Matthias, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, boah, das ist alles so spannend, ich würde gerne so langsam mal anfangen. Jemand, der noch nie Berührung hatte mit digitaler Kunst, was würdest du dieser Person empfehlen als allererstes? Gibt es eine Software oder braucht man ein spezielles Gerät oder wie starte ich?
Ich fange mal an, wie ich gestartet bin, und das war schwierig. Ja? Also die angesprochenen Positionen waren ja einerseits Sammler werden, andererseits überhaupt Künstler kennenzulernen, weil ich glaube, das ist nach wie vor so, wenn man plötzlich auf einem NFT-Marketplace landet und davon Hunderttausenden arbeiten und Künstlern, ist man völlig überfordert. Das würde ich auf
Aber ich
jeden Fall
muss dich
empfehlen.
bitte unterbrechen. Ich meine jetzt nicht zum Sammeln, sondern um wirklich selbst auch digitale Kunst zu produzieren. Ich meine jetzt nicht das Sammeln. Es hören auch Galeristen zu und Sammler, aber hauptsächlich ist es doch die kunstproduzierende Gruppe von Menschen, die hier zuhört.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das in dieser Art und Weise empfehlen würde. Das habe ich ja eingangs schon angeschnitten. Wenn du nicht von Haus aus, also in jungen Jahren zum Beispiel Coden gelernt hast oder, also natürlich kannst du dich jetzt auf den Weg machen und eine Programmiersprache lernen, weil du gern digitaler Künstler sein möchtest, dann bitte, dann musst du dich um diese Programmiersprache kümmern. Ich frage mich gerade, von wem gehen wir aus? Ich würde das nach wie vor verteidigen, dass Künstler, die egal welches Tool sie nutzen, nicht zwangsläufig jetzt digitale Künstler werden sollen. Weil es ist schon, ich glaube, man braucht ein Leben lang, um ein Virtuose in Sachen Ölmalerei zu werden. Und wahrscheinlich braucht man vielleicht kein Leben, aber sehr viel Zeit, um also ein Virtuose in einer Programmiersprache zu werden, um tatsächlich einigermaßen zu steuern, was man da tut.
Aber ich habe so verstanden, dass es Softwares gibt oder auch KI-Modelle, über die ich einsteigen kann. Und natürlich, wahrscheinlich wird man nie so gut programmieren können, wenn man jetzt mit 50 einsteigt, als wenn man es mit 15 gemacht hat. Aber es gibt auch genügend Künstlerinnen und Künstler, die fangen auch im höherem Alter an. Also das ist jetzt kein Argument. Aber
Okay,
nenn
das
doch
ist ein
einfach
Argument.
mal ein paar theoretische Zugangsmöglichkeiten, wenn es jetzt Personen hier gibt, die merken, dass sie vielleicht Spaß dran haben könnten und sich da einfuchsen wollen, ein bisschen probieren wollen. Wie würden sie vorgehen?
Ich glaube natürlich, mittlerweile ist der einfachste Zugang, sind diverse KI-Modelle, also bildgenerierende KI-Modelle wie zum Beispiel Midjourney. Oder selbst ChatGPT kann mittlerweile sehr gute Bilder generieren oder Videos generieren. Ich glaube, da gibt es diverse Möglichkeiten. Und da, es ist verlockend. Die Ergebnisse sind extrem schnell da. Und die Frage ist eben, ob wir das als Kunst bezeichnen wollen. Ich glaube, um sich heranzutasten an etwas, also soll ich dir ein paar Plattformen nennen, die man da nutzen kann? Weil der leichte Zugang ist natürlich ein KI-Modell. Also der weniger leichte Modell ist, eine Programmiersprache zu lernen. Also das ist eben, von welchem Bereich reden wir? Reden wir von generell, also es gibt ja auch 3D-Art, wo du eine CAD-Software aufwendig lernen musst und dann Animationen generieren musst. Da muss man, glaube ich, schon noch, selbst heute noch, also einige Jahre, Monate, sich da in solche Programme einarbeiten und zu lernen, wie man eben diesen Output generiert. Bei Generative Art ist es eben Code. Bei KI-Modellen ist die Hürde wahrscheinlich die geringste, sich einfach irgendwo anzumelden, nehmen wir Midjourney, und dann Bilder zu generieren oder Videos zu generieren. Da kann man, glaube ich, komplett schwellenlos einsteigen. Das einzige Tool, das man dabei braucht, ist die eigene Sprache. Und das finde ich eben, vielleicht mal als kleine Anekdote, ich war vor 2 Jahren auf der Paris Photo, habe da bei Fellowship, also die größte Koje, die in dieser ganzen, das war damals noch das Grand Palais Éphémère, also dieses Vorübergehende. Die größte Koje, die da war, war eine Plattform für digitale Kunst, Fellowship. Und ich habe da Rupert Rinisto getroffen. Der ist digitaler Künstler, arbeitet eigentlich ausschließlich mit KI-Modellen. Und ich kannte ihn schon, ich habe auch schon was von ihm gesammelt. Und es hat mich tatsächlich fasziniert, dass er da mit großen Drucken, großen Bildern, die sehr gut waren, die auch sehr gut verkauft waren, dann auf dem größten Stand auf dieser Messe steht, was sehr ungewöhnlich ist. Und wir haben kurz diskutiert über KI-Output und ob das Fotografie ist, weil natürlich oft der Begriff Post-Photography auftaucht. Und ich damals noch meinte, naja, aber du kannst es doch nicht Fotografie nennen, das ist KI generiert. Also das hat ja erstmal nichts mit Licht zu tun. Und er hat, glaube ich, 2, 3 Sekunden überlegt und meinte dann ganz trocken zu mir, naja, aber ich arbeite doch mit Licht, das vor vielen, vielen Jahren, teilweise 100 Jahren, schon eingefangen ist. Also das, was Licht tut, tut jetzt eben der Rechner, der aber mit exakt der gleichen Information arbeitet. Also er hat behauptet, sein Output, obwohl er KI generiert war, ist Fotografie. Ja, und das finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Und da vermischen sich diese Welten. Habe ich nicht auf deine Frage geantwortet, oder?
Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon.
Aber diese Auseinandersetzung, die finde ich schon sehr, sehr spannend. Ja, ist jetzt dieser KI-Output, was ist das? Ist es jetzt, du kannst ja jeden Stil kopieren. Und ich glaube, das ist ja auch das, was du so oft als Feedback, oder das ist ja dieser Reflex, den man hat. Knopfdruck, und schon habe ich etwas, das aussieht wie Ölmalerei, wie ein perfekt gestagedes Foto. Das ist richtig. Ja. Und darauf habe ich auch keine Antwort. Also was. Natürlich ist es generiert, es ist kein echtes Foto, wenn wir mal bei der Fotografie bleiben. Aber ich finde den Ansatz sehr spannend, dass jemand sagt, ich arbeite eigentlich mit Licht, also ist das Fotografie. Es ist eben nur Licht, das vor 100 Jahren aufgenommen wurde.
Das ist ein spannendes Gedankenspiel, ja.
Ja.
Bist du denn jemals als Sammler in die Versuchung gekommen, das auch mal auszuprobieren?
Oh, ich probiere viel aus, weil ich, und das meine ich mit Positionen, wer die Zeit hat oder sich nehmen will, sollte auch einfach verstehen, wie schnell sowas zu generieren ist. Wie funktionieren diese Modelle? Jetzt vor ein paar Tagen oder seit ein paar Tagen kann Midjourney auch 5 Sekunden lange Videos machen. Und natürlich gehe ich dann direkt rein und schaue mir an, wie das geht und generiere Arbeiten. Und die könnte man natürlich alle minten und ich könnte behaupten, ich bin jetzt Künstler. Nur meine ganze Biografie, mein ganzes Leben sagt nicht, dass ich Künstler bin. Und das ist eben für mich der Unterschied. Natürlich kann ich Bilder generieren, aber nicht jeder, der sie generiert, wird automatisch Künstler.
Aber trotzdem fiel es dir eben schwer, als ich gesagt habe, was machst du denn, wenn jetzt hier Leute zuhören und merken, ach, ich hätte mal Lust, das auszuprobieren. Was empfiehlst du? Wo kann man hingehen? Da hast du dich doch eben ein bisschen gewunden, hast gesagt, na ja, ist das dann Kunst? Aber es hören ja hier sehr viele Künstler zu.
Na, die Hemmung rührt daher, dass ich, also es geht ja um Glaubwürdigkeit, um Authentizität, es geht vielleicht auch um Sammler. Also wenn jemand 70 Jahre alt ist und 70 Jahre seines Lebens in Öl gemalt hat und jetzt glaubt, jetzt mal diese Tools, diese oder zum Beispiel KI-Modelle auszuprobieren, klar, why not? Ich bin nur nicht der, der sagen würde, mach das unbedingt, sonst bist du nicht am Puls der Zeit. Das würde ich auf keinen Fall sagen. Wenn du virtuos in Malerei bist, bleib dabei, alles in Ordnung. Ja? Also dieses breite Spektrum an möglichen Tools, die mittlerweile verwendet werden können, ist doch wunderbar. Ja? Es ist doch nicht, bei der Fotografie im Impressionismus war es ja auch nicht so. Natürlich haben alle behauptet, die Malerei ist tot, weil die Fotografie da war, aber es ist doch in der Geschichte eigentlich nie passiert, dass etwas komplett abgelöst worden ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und so würde ich behaupten, werden KI-Modelle auf keinen Fall Fotografie, klassische Fotografie oder Malerei ablösen, zu 100%. Niemals. Es setzt einfach etwas hinzu. Und deswegen kann ich die Frage vielleicht so beantworten, dass ich es jemandem nicht unbedingt ans Herz legen wollen würde, nur damit er am Puls der Zeit bleibt. Aber wenn du als Künstler sagst, hey, da ist ein neues Tool, da muss ich mich unbedingt reinfuchsen. Absolut, tu das, ja. Und da werden KI-Modelle natürlich die erste Wahl sein, ganz klar. Weil du einfach mittels deiner Sprache, und das ist ja das einfachste Tool, das wir alle haben, ich kann jetzt mittels Sprache Bilder generieren. Also das muss man sich eben auch mal vorstellen. Also welche Schwellen wir abgebaut haben. Ja, also gehen wir mal nochmal zurück zum Impressionismus. Ja, es ist ja nicht nur die Fotografie gekommen, sondern letztendlich auch Ölfarbe in Tuben. Das wissen wir gar nicht. Aber zu dieser Zeit sind kleine, fertig produzierte, handliche Leinwände, konnte man kaufen erstmals. Ölfarbe in Tuben. Vorher musste natürlich der Künstler klassischerweise im Atelier, das war ja viel Handwerk, also da musste man sich also einen Keilrahmen bauen und eine Leinwand aufspannen und die grundieren und so weiter und dann Pigmente besorgen und der Kampfer hat die besten Pigmente und dann Ölfarbe anmischen und so weiter und so weiter, bis man überhaupt mal da malen konnte. Ja, so, dann gab es Ölfarbe in Tuben. Da ist schon mal eine ganz große Schwelle weggenommen worden. Und mittlerweile ist eben diese Schwelle noch geringer. Also jeder kann jetzt mittels seiner Sprache, mit dem einfachsten Tool, das wir alle haben, Bilder generieren. Das ist doch wunderbar.
Und das ist auch spannend, denn jeder hat wieder da eine andere Herangehensweise. Dem einen reicht es dann und der nächste spielt dann mit der Sprache weiter und schaut, was dabei passieren kann. Und genau so meinte ich das vorhin auch. Es ist ein weiteres Medium. Du hast vorhin gesagt, eine weitere Waffe. Und Künstlerinnen und Künstler, die hier zuhören, haben dann plötzlich vielleicht Lust darauf, dieses neue Medium auszuprobieren. Und da wollte ich einfach einen kleinen Tipp dafür haben. Gibt es denn noch etwas, was du gerne in diesem Moment noch hinzufügen wollen würdest?
Ich meine, das war ja so meine kleine Mission für diesen Podcast, offen gesagt. Also ich wollte eigentlich vermeiden, dass wir zu technisch werden. Da bin ich vielleicht am Ende auch nicht der Beste. Ich habe eben das immer für mich so weit erschlossen, wie ich es gerade brauchte, um einfach loszulegen. Und alles dahinter hat mich persönlich jetzt nicht so sehr interessiert. Und deswegen war für mich, glaube ich, wichtiger, diese, ich sag mal, 5 Jahre Erfahrung in dieser digitalen Welt, eben mit dieser Erkenntnis, dass ich dann doch gerne die Künstler kennenlernen will und ihre Biografie kennen will und diese Persönlichkeit kennenlernen will und eben auch, was diesen physischen Output angeht. Das waren so für mich so die wesentlichen Erkenntnisse und eben, wie du sagst, dass letztendlich diese Welt sich im Grunde nicht davon unterscheidet. Warum sollte sie auch? Das wäre ja eine Katastrophe, wenn wir plötzlich nur einfach aufgrund eines neuen Tools, also diese ganze Kunstwelt in Frage stellen. Und das meine ich tatsächlich so, dass ich davon überzeugt bin, dass das nichts ablösen wird. Es fügt etwas hinzu und jetzt ist wieder alles in Bewegung. Wie gesagt, deswegen ist das Beispiel mit dem Impressionismus und der Fotografie so schön, weil es genau so war. Ja? Da wurde behauptet, dass die Malerei tot ist. Und ich weiß, es gab Es gab reihenweise Porträtmaler, die sich teilweise sogar das Leben genommen haben, weil sie plötzlich arbeitslos waren. Das passiert, natürlich. Aber die Malerei ist immer noch da. Und die Malerei wurde ja auch befreit in dieser Zeit. Und deswegen, also nur durch Aufkommen einer Technologie hat sich die Malerei ja gelöst von dieser Idee, absolut realistisch abzubilden. Ja, also die Kunst war ja in so einer Sackgasse, würde ich behaupten. Ja, und plötzlich kommt eine Technologie, die genau diese Aufgabe übernimmt und plötzlich überleg dir mal, was in den letzten 100 Jahren oder 150 Jahren in der Malerei passiert ist. Das ist ja in den 500 Jahren davor gar nicht passiert. Ja, und ich glaube, wir sind genau an dieser Schwelle. Und ich finde es unwahrscheinlich spannend, dass wir alle Teil einer Zeit sind, die für mich unbedingt vergleichbar ist mit der Zeit des Impressionismus, mit diesem Umschwung in der Kunst. Das können wir noch gar nicht einschätzen. Kleine Anekdote, ich stand letztes Jahr im Sommer in der Neuen Nationalgalerie hier in Berlin. Klaus Biesenbach, der Direktor, hielt seine Rede. Alicia Quade hat ihre Goldelse enthüllt. Feierliche Eröffnung. Und er hielt so seine Rede und ich merkte so, wie ich so zuhörte und einfach so innerlich wegdämmerte und gar nicht mehr zugehört habe und dachte, schauen wir doch mal, wer in 10, 20, vielleicht 30 Jahren in dieser Position ist, in dieser Art von Institution. Wenn das Leute sind, die in den 2020er Jahren, 25 bis heute, digitale Kunst gesammelt haben, dann glaube ich, dass diese Leute, diese Menschen, die dann in diese Positionen kommen, diese Art von Kunst in diese Institution holen werden. Und dann werden wir nochmal, glaube ich, einen ganz anderen Hype erleben. Weil natürlich jetzt alle behaupten, der Hype der NFTs, der ist jetzt vorbei. Das ist auch so. Ja, also was da gehandelt wird, das ist deutlich unter dem, was vor ein paar Jahren passiert ist. Das ist aber in Ordnung. Das ist ganz gesund. Ich glaube aber, dass wir die Zeit noch erleben werden, wo diese Arbeiten in den großen, großen Museen dieser Welt landen werden.
Sind Sie das nicht schon?
Zum Teil schon, ich würde sagen, nur die ganz Großen. Ich weiß, bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die Bored Apes waren tatsächlich sogar mal oder hängen auch im Louvre zum Teil, was für mich so ein Armutszeugnis ist. Aber
Warum,
zum
warum?
Teil würde ich sagen schon. Na, jetzt müssten wir natürlich so einen Haken schlagen. Bored Apes ist natürlich, wir haben gar nicht über die Crypto-Punks geredet. Also ich glaube sogar das erste oder eines der allerersten generativen Kunstprojekte, 10.000 Porträts. Pixel Art, also ganz, ganz, ganz kleine Auflösung. On-Chain Art, also das ist eben Kunst, die in die Blockchain, in diesen Blockchain-Eintrag eingeschrieben ist. Also ich glaube, bleiben wir mal bei dieser Zeit 2021, da sind diese Crypto-Punks teilweise für 1 Million versteigert worden. Und es gibt Zehntausende davon, ja? 10.000 Stück.
Du sagtest, es ist ein Skandal, dass es im Louvre hängt. Vielleicht kannst du kurz sagen, was ist der Skandal daran?
Ja, weil in meiner, also die Bored Apes werden sicherlich immer ihre Bedeutung haben, aber sie stammen halt nicht von einem Künstler, sondern da steht eine Company dahinter, da
Okay.
ist sehr, sehr viel Marketing gemacht worden. Ich würde sagen, man weiß bis heute nicht genau, wer von all den Celebrities, die sich dann einen Ape gekauft haben, den nicht einfach nur geschenkt bekommen haben aus Marketingzwecken und so weiter. Und deswegen meine ich, für mich ist diese Grenze ziemlich scharf. Ich möchte wissen, wer ist dieser Mensch dahinter? Wer ist dieser Künstler dahinter? Was treibt ihn an? Wo kommt er her? Und wenn dann eine Company Marketing macht, dann ist es für mich keine Kunst. Dann war es bestimmt ein smartes Projekt, das super viel Geld verdient hat. Herzlichen Glückwunsch. Gehört für mich nicht in die Welt der Kunst.
Wir gehen heute ein bisschen anderen Weg als normalerweise. Du hast jetzt mehrfach erwähnt, der Mensch dahinter. Wir haben am Anfang den Dreh verpasst. Wir wollten anfangen, ein bisschen über dich sprechen. Wer bist du? Warum sammelst du digitale Kunst? Wie bist du dazu gekommen? Jetzt sind wir ganz am Ende des Gesprächs. Sag uns noch ganz kurz, warum spielt Kunst in deinem Leben so eine große Rolle?
Also, das ist jetzt vielleicht sehr persönlich, aber ich sag's mal, ich hatte immer selbst die Idee, Künstler zu werden. Vielleicht ist das am Ende der Grund, weshalb ich viele Künstler eventuell besser verstehe als viele andere. Ich arbeite seit 20 Jahren für einen Künstler, für Jadega Azizi, der ja auch schon bei dir im Podcast war.
Ja, Episode 107 für alle, die das interessiert. Ein ganz wunderbares Gespräch.
Der natürlich auch also ich glaube, in allen möglichen Bereichen unterwegs ist, eben auch in der digitalen Kunst und der auch in keine Schublade passt. Der eben vielleicht ein Beispiel dafür ist, was du vorhin angesprochen hast, der natürlich keine Hemmungen hat vor Technologie und sich da um selbst um KI-Modelle oder auf den allerersten iPhones, weiß ich noch, 2007, 2008, sobald es möglich war, irgendwie mit dem Finger Zeichnungen gemacht hat, die natürlich digitale Kunst waren.
Aber du weichst schon wieder ab. Wir sprechen über dich gerade hier.
Genau, aber ich, wie gesagt, ich arbeite eben seit 20 Jahren für einen Künstler und dementsprechend bin ich natürlich hier in dieser Berliner Kunstwelt sehr, sehr umtriebig. Und dann ist man natürlich gut vernetzt mit vielen Galeristen, mit Galerien, ist auf den Vernissagen und kennt Künstler und lernt Künstler kennen. Und ich kann einfach nicht anders, als durch diese Kunstwelt zu schwimmen. Also das erfüllt mich persönlich also enorm. Und es füllt bei mir etwas auf, wovon ich vielleicht vor 20, 30 Jahren. Da hätte ich gar nicht sagen können, dass diese Lücke da ist, aber das erfüllt mich einfach. Ich kann es nicht anders sagen. Ich muss da rein, ich muss auf möglichst viele Events, auf möglichst viele Vernissagen. Und ich bin fasziniert, und das wiederhole ich jetzt nochmal, von diesem irrationalen Output. Ich kann, bei einem Film weißt du ungefähr, worauf du dich einlässt. Wenn du in ein Kino gehst und ein Drama wird gezeigt, dann weißt du ungefähr, was in deiner Gefühlswelt passieren könnte. Wenn du in eine Galerie gehst, dann kann alles passieren. Und ich liebe das auch mit meinen Kindern da reinzugehen, weil das kann mal lustig sein, das kann mal sein, dass es uns überhaupt nicht berührt. Und manchmal kann es uns so sehr faszinieren, dass wir als Familie entscheiden, okay, wollen wir eine Arbeit mitnehmen? Und dann machen wir das. Und die Kinder entscheiden mit sogar. Und dieses Spektrum, das ist einfach mein Leben. Und deswegen bin ich natürlich irgendwann zur digitalen Kunst gekommen, die mich eben auch fasziniert hat. So wie Malerei, Fotografie und viele, viele andere.
Ja, toll. Und ganz zum Schluss sagtest du eben, und natürlich bin ich dann auch zur digitalen Kunst gekommen. Es ist sehr natürlich. So wie du sagst, ist es total natürlich. Aber ich glaube, dass wirklich viele, viele diesen Schritt nicht machen. Und deswegen bin ich doppelt und dreifach froh, dass wir dieses Gespräch hier endlich haben. Ich meine, das ist Episode 118 beim Atelier Talk Podcast und die digitale Kunst ist einmal ein bisschen angeklungen bei You Schnee. Und es hat 117 Episoden gedauert, bis jetzt die 118. kommt und wir uns wirklich darum kümmern. Allerletzte Frage, Matthias. Wir haben immer auf der Webseite Fotos. Atelier Talk zeigt immer ein paar Blicke hinter den Kulissen. Das ist ja bei der digitalen Kunst so ein bisschen schwierig. Was zeigen wir denn für Fotos auf der Webseite?
Gute Frage, zumal ich ja auch kein Künstler bin.
Dein Büro zum Beispiel oder deine privaten Räume, wo die digitale Kunst zu sehen ist, aber ist sie ja meistens nicht.
Ist sie tatsächlich doch mehr und mehr. Und wir können natürlich digitale Arbeiten zeigen, die ich physisch besitze. Weil das war ja auch ein Aspekt unseres Gesprächs, wenn du das möchtest.
Was immer du zeigen möchtest, sehr, sehr gerne.
Ich habe ja gesagt, musste viele Positionen einnehmen. Die eine ist natürlich ganz wichtig als Sammler. Die andere war natürlich, dass wir 2022 mit dem hier in Berlin, mit dem NFT-Club, eine Ausstellung gemacht haben, die für 14 Tage digitale Kunst in einem Panorama von Yadigar Azizi präsentiert hat. Da ging es um das Thema, also Grenzen abbauen und Mauern abbauen und so weiter. Und da gab es einen Aufruf und wir haben 13 Künstler ausgestellt. Und das war für mich auch ganz, ganz lehrreich, dann mit denen gemeinsam, also Kunst, digitale Kunst auszuwählen erstmals und dann tatsächlich, also sie zu kuratieren, wenn man so will, das dann auch zu minten. Also das mussten natürlich Arbeiten sein, die noch nicht digital verfügbar waren, die dann zu minten, die dann zu handeln und dann, also schon während der Vernissage zu sehen, wie die dann von den Gästen gekauft werden. Sehr, sehr, sehr spannend. Also da könnte man natürlich auch Bilder zeigen, wenn du magst.
Bitte, ja.
Schon ein paar Jahre her, aber das war ein wichtiger Aspekt, um in diese Welt einzutauchen. Also das kann ich vielleicht so als Rat nochmal mitgeben. Ich glaube, die Schwellen, die werden immer niedriger, sich damit auseinanderzusetzen, darüber zu lernen, etwas zu sammeln. Nicht jeder muss Sammler werden, aber ich glaube auch Künstler, und das habe ich in diesem Space schon sehr, sehr oft erlebt, dass das sehr viel Support gegenseitig von und für Künstler gibt. Also viele Künstler, die produzieren, die sammeln auch sehr viel von anderen Künstlern. Und ich glaube schon, dass diese Position auch für Künstler wichtig ist einzunehmen, auch mal zu sammeln, auch mal zu sehen, was damit einem passiert. Was bewegt mich? Wie kriege ich den Zugang dazu? Und ich kann es nur jedem empfehlen, ob Künstler oder Sammler oder egal wer, versucht, möglichst viele Positionen einzunehmen. Was eben im Rahmen der eigenen Möglichkeiten da so passieren kann. Ich kann es nicht anders sagen. Ja.
Schönes Schlusswort, vielen Dank. Das erinnert mich auch ein bisschen an das, was du vorhin gesagt hast, dass es immer wieder auch nicht nur ein Verkauf ist, sondern es ist Wertschätzung, die da mit rüberkommt.
Vielen Dank.
Ich danke dir.
Sehr, sehr gern.
Das war mein Gespräch mit Matthias Thiel und ich muss sagen, ich hatte erwartet, in eine mir vollkommen fremde Welt einzutauchen und stattdessen bin ich auf verblüffend viele Parallelen gestoßen. Bevor ich das noch ein bisschen ausführe und zu anderen Gedanken euch einlade, hier ein Hinweis von meinem Unterstützer des Podcasts. Dieser Podcast wird unterstützt von Manuel Koch. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um sehr viel mehr als allein Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst, das sagt Manuel Koch, der sich als Sammler, Kunstkenner und Finanzexperte mit Kunstinvestments beschäftigt. Diese Freude, von der er spricht, ist eigentlich ja dreifach. Zum einen entsteht sie aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn diese Verkäufe helfen uns ja, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast die Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du durchaus auch mal ein richtig gutes Investment tätigen. Infos zu Manuels Veranstaltung und Einblicke in seine Sammlung findest du auf der Webseite www.salonschinkelplatz.de. Und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes. Nochmal zurück zu den Parallelen, die mich so verblüfft haben. Je länger wir gesprochen haben, desto klarer wurde, die Trennung zwischen analog und digital ist gar nicht so tief, wie ich immer gedacht habe. Die gleichen Fragen, die gleichen Zweifel, nur die Werkzeuge ändern sich. Ob mit Pinsel oder mit Code, ob mit Leinwand oder Blockchain, es geht immer um denselben schöpferischen Impuls, denselben Drang, etwas auszudrücken, was vorher nicht da war. Wie ähnlich sich die Welten am Ende doch sind, das habe ich so wirklich nicht erwartet. Und das fasziniert mich und macht mich sehr, sehr nachdenklich. Bei manchen Themen hätten wir noch ein bisschen tiefer graben können, ja, ich weiß. Und auch bei manchen Themen, die er angeschnitten hat, hätte ich nachhaken können. Aber ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, bei unserer Kernfrage zu bleiben. Was ist digitale Kunst und wie unterscheidet sie sich eigentlich von dem, was wir bisher kannten? Und was könnte uns vielleicht Lust machen, selber einzusteigen? Diese Nebenpfade waren wirklich zahlreich und verlockend. Ich bedauere es, manches nicht gefragt zu haben, aber sie hätten uns auch meilenweit vom Hauptweg weggeführt und dann hätten wir ein 3-Stunden-Gespräch gehabt. Aber wenn du nun Lust bekommen hast, selbst einmal in diese digitale Welt hineinzuschnuppern, ob als Künstlerin oder Sammlerin oder einfach neugieriger Mensch, dann war das hier vielleicht ein guter Anschubs. Und wenn nicht, auch gut. Manchmal muss man sich Zeit lassen, bis irgendetwas ruft. So. Und falls du in der realen Welt lieber Kunst zum Anfassen magst, ich erinnere dich an den 5. August, 19 Uhr, die Vernissage meiner Einzelausstellung in Hamburg im Kulturforum der GEDOC in der langen Reihe, fußläufig vom Bahnhof. Ich verlinke das aber auch in den Shownotes und ich freue mich, wenn du kommst und bring Leute mit, die mit analoger Kunst etwas anzufangen wissen. Ja, oder auch andere und wir steigen nochmal ein ins Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und du weißt, 5 Sterne bei den Bewertungen in deiner Podcast-App bringen mich enorm viel weiter. Abgesehen davon streichelt es meine Seele. Und auch wenn du anderen davon erzählst oder aber über Instagram und Co. teilst, ist das eine tolle Sache. Das war's für heute. Deine Stefanie Hühner. Tschüss.